was auch klar ist, das ist erstens mal eine moralisch richtige Position, ist etwas sehr Bequemes, ist etwas sehr Schönes, das hat man gern, oder? Wenn man einmal an sich geschafft hat und dann so gefunden hat, oh ja, stimmt, zum Beispiel schwule Männer müssen wir helfen, gut. Dann würden wir gerne aufhören. Fertig, ich würde jetzt gerne in die Toleranzpension, oder? Ich habe es jetzt geschafft, oder? Das ist auch der Grund, warum, weißt du, dass zum Beispiel alle Schwarzen auch überhaupt nicht mehr irgendwie auf der Höhe von der Zeit ist und auch alle Süßen, die den Feminismus vertreten, oder? Es hört halt einfach nicht auf. Mhm. Und das ist wirklich, alle Linken wenn sich das immer wieder vor Augen führen. Je mehr dass man sich als tolerant und sozial definiert, desto größer ist die Gefahr, dass man sich nicht mehr überprüft, wie fest das man überhaupt ist, oder?
Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die es in einer Stadt gibt. Ist interessiert, was sie bewegt, an was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie ihre Gesellschaft wahrnehmen. Und heute bin ich unterwegs mit dem Renato Kaiser. Der Renato Kaiser ist vieles. Er ist Poetry Slammer, Spoken Word Autor, Stand-up Comedian, Radiokolumnist und Videosatiriker. Durch seine YouTube-Videos ist er bekannt worden und mittlerweile ist er fester Bestandteil in der TV-Sendung Late Update, wo er als Aussenreporter auftritt. Seit letzter Woche wissen wir, dass er demnächst den Salzburger Stier bekommt. Einer der wichtigsten Preise für Kabarett und Comedy im deutschsprachigen Raum. Dazu gratulieren wir dem Renato von ganzem Herzen und wir sind umso stolzer, dass er Gast in unserem Podcast ist. Der Renato wohnt seit knapp 4 Jahren in Bern. So ganz genau weiß er das auch nicht mehr. Und wir haben ihn getroffen, um mit ihm über seine Wahrnehmung von Bern, über seine Berufe und seinen Alltag, aber vor allem über seine Sendung «Tabu» zu reden, die letzten August und September im Schweizer Fernsehen gelaufen ist. In dieser Sendung macht er ganz bewusst Witze über sogenannte Randgruppen. Zum Beispiel über Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung oder Menschen, die von Armut betroffen sind. Und weil er das so macht, wie er das macht, stellt er die Menschen in die Mitte von der Gesellschaft. Für ihn ist ganz klar ein Grund, mit ihm über seine Erfahrungen von Integration und Vielfalt zu reden. Er hat sich eine Fahrt auf der Tramlinie 9 gewünscht. Wir haben ihn an der Haltestelle Gurtenbahn zu Wabern getroffen und sind dort zusammen Richtung Stadt
gefahren. Bist du dir eigentlich im Klaren, dass es das Tramli dann umgeleitet, also dass das da momentan Baustellen gibt?
Nein, ich bin immer sehr uninformiert. Also kann man gar nicht so durchfahren, wie ich es super geschmeidig vorgeschlagen habe.
Ja, das ist wieder ein bisschen schwieriger, aber du musst einfach umsteigen und schauen, wo das genau durchgeht.
Wo willst
du? Da. Hier, ist gehört. Wie lesest du das? Wie lesest du den Sitzplatz aus?
Immer der, der frei ist, nehme ich an.
Gibt es keine Kriterien?
Nein, also ich habe manchmal tue ich noch so aus nostalgischen Gründen, sitze ich manchmal ganz zinderst, weil die coolen Kids hinten sitzen. Und dann habe ich kurz das Gefühl, ich sei cool. Also es funktioniert tatsächlich.
Ja.
Ja, und hinten sind ja auch die anderen coolen Kids oder die, die es auch so meinen wie ich. Sind einfach alle nicht Mitte 30. Was ist das so geil, wenn hinten drauf los ist, mit den 30-Jährigen wird, wo irgendwie einen auf cool macht.
Nein. Bist du Mitte 30?
Ja, oder? Ja, 33.
Ja, 33, oder? Ja. Ja.
Schnöcher der Mitte als am Anfang?
Schon Anfang 30.
Ach schon?
Ja.
Gut.
Ja, ja, ist gut. Ich bin Mitte 30.
Was bist du?
Ich bin 36.
Ah, das ist schon Ende 30. Eine
Frechheit. Aber sag mal, jetzt über hier, warum hast du dir eigentlich die Linie 9 ausgewählt? Ich würde nur sagen, Linie 9, wir fahren von der Gurtenbahn Richtung Wankdorf. Warum hast du die genommen?
Einerseits, weil ich habe angestrengt überlegt, oder, das Format ist eigentlich so, dass man wie irgendwie etwas zu bieten hat, dass man sagt, oh, ich nehme immer die Bahn, weil das ist so, weißt du, jetzt mal. Und ich habe null nostalgische Gefühle und bin sehr vergesslich, darum habe ich gut überlegen. Dann habe ich gemerkt, dass das 9-Tram so das Einzige ist, wo irgendetwas für mich bedeutet, nämlich, weil es durch den Breitenrhein fährt und ich dort gewohnt habe und dort sehr gerne gewohnt habe. Und weil es da startet, bei der Gurtenbahn, weil ich einerseits den Gurten einfach super finde. Und vor allem erst vor kurzem so richtig kennengelernt habe, die heitere Fahne. Das ist ja ein unglaubliches Ding.
Also, super. Ja.
Ich weiß gar nicht, es hat sich auch, ich habe immer davon gehört und habe gemeint, es gibt es schon mega, mega lange, aber es gibt es ja noch nicht so lange jetzt in dieser Form, wie es jetzt ist. Und ja, darum eigentlich. Und weil ich gemeint habe, wir können Türen fahren.
Ja, das wäre schön gewesen, gell? Ja. Jetzt ist das leider nicht, aber das müssen wir jetzt ja noch nicht beschäftigen, ja. Weil jetzt sind wir erst losgefahren. Okay. Und gezügelt seid ihr dann vom Breitenrhein ins Kirchenfeld? Einfach so, weil ihr eine neue Wohnung hätte wollen, grösser oder anders? Oder,
ja, wieder,
weil, näher am Wald? Oder,
ja, weil wieder, also wieder hat einfach meine Freundin hat die Idee gehabt.
Aber sie darf die Wohnung aussuchen?
Ja, ja, genau. Sie darf sie aussuchen, sie darf sie auch einrichten. Also ich sage immer so, als ob ich das gerne machen würde. So. Als ob ich ihr das so gönnen. So. Oh nein. Nein, in der alten Wohnung war es so, das war eigentlich eine super Wohnung, in einem privat besitzten Haus. Und dann ist aber die Besitzerin, die schon recht alt war, ist dann gestorben. Und hat es dann natürlich ihren Töchtern übergeben. Und die sind so ein bisschen komisch gewesen. Das sind einfach auch keine Vermieterinnen gewesen. Also so, das ist so, wie wenn jemand Chef wird, weil der Vater Chef war oder, und eigentlich gar kein Chef ist. So. Und die sind komisch, sie sind auf einmal so jede Woche bei uns ums Haus herumgestrielt. Weiss auch nicht, und haben uns irgendwie vorgeworfen, dass wir unser Wägli ums Haus herum nicht laubrecheln. Und erstmal ist das dann mit der Zeit ein bisschen unangenehm geworden. Und ihr hat auch die Wohnung an sich von der Aufteilung her nicht gefallen, was ich ja überhaupt nicht verstehe. Also eine Aufteilung, das ist für mich so, hey, ja, okay, es hat halt Zimmer. Darum hat sie etwas gesucht. Dann haben wir uns einen Oberstmietzins gesetzt, gesagt, das ist das Höchste. Und den haben wir genau erreicht mit dem Kirchenfeld.
Okay.
Also ja. Weil auch, ich glaube, wir haben immer noch einen relativ einen guten Deal fürs Kirchenfeld, aber es ist doch schon teurer als im Breitenrhein.
Hast du Veränderungen wahrgenommen in Bern, in der Zeit, in der du hier lebst? Uff. Wenn ja, wie oder was?
Ich glaub nicht. Ich bin auch immer kein gutes Ziel für die Frage, weil ich ja so wenig mit der Stadt den einmal zu tun habe. Aber wobei ich muss sagen, da bin ich schon ab und zu in der Stadt gewesen und ich hätte jetzt nicht eine merkliche Veränderung gespürt. Das Einzige, was ich gespürt habe, ist im Kirchenfeld, dass sie ein bisschen versucht haben, dort um den Helvetiaplatz herum, haben sie versucht, so ein bisschen zu aktivieren. Das ist eigentlich noch geil. So, um das Museum hat es jetzt so ein paar Bars über den Sommer gehabt und so. Aber hat die Frage einen Grund?
Weil ist das Projekt, ist ja quasi, kommt, ist das erste Projekt, der Time for Change geheißen, ist das zweite, ist jetzt Time to Move. Mhm. Und natürlich geht es immer um Bewegung und mit Bewegung
so
natürlich
wie,
um Veränderung.
Das ist ein bisschen wie ein DJ Bobo Album. Entschuldigung, ja, Bewegung.
Das ist so gut, ja. Aber du hast ja recht, das ist absolut richtig. Das habe ich so noch gar nie wahrgenommen. Ich könnte noch die passende Choreografie dazu machen, ja. Im Bus. Ja, wir werden sehen. Das ist gut. Danke für den Input. Genau, darum haben wir das gefragt, was. Oder es sind nicht so, in dem Erzählmobil, das wir hatten, sind das so Fragen gewesen. Also, wo nimmst du die Veränderung wahr? Also, wenn überhaupt. So, das ist immer die Frage. Also, meistens nimmst du das eher über einen gewissen Zeitraum wahr. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt. Die Gäste, die dann noch kommen, die länger hier sind oder die sogar aufgewachsen, geboren, immer hier gelebt haben, dass die natürlich nochmal etwas anderes erzählen.
Das Einzige, was ich habe, also ich habe so ein bisschen etwas, eigentlich eher einen Wunsch für mich, wo leicht eingelöst worden
ist. Das wäre meine nächste Frage
gewesen. Gut.
Bitte.
Und zwar, eben durch das zum Beispiel eben beim Helvetiaplatz gibt es jetzt so die Bar, die so über dem gerade an der Brücke hängt, die finde ich mega super, weil es ist einfach so eine Art, wo du einmal dran vorbeilaufst und dann einfach mal gehst. Oder eben vor dem Historischen Museum hat es ja auch, haben sie auch so ein Kaffee gerichtet, das finde ich alles super. Es hat ein einziges Mal, hat es einen, wie heisst das, einen autofreien Sonntag gegeben. Das ist immer so einmal pro Jahr, aber jedes Mal in einem anderen Quartier.
Genau, und jetzt ist er doch gar gewesen.
Das kann sein, aber nicht
bei uns.
Ja, ich glaube, vor einem Jahr war er bei uns gewesen. Und Seb war so super gewesen. Weißt du, wir haben sogar, wie ich gesagt habe, sogar in einem Quartier wie im Killenfeld, oder? Dann hast du endlich mal die Leute gesehen. Mhm. Oder? Und es ist wirklich, es ist nichts Spezielles auf die Straße rauf. Was ist das? Der Ostring, glaube ich, oder? Wenn so, die Thunstrasse, genau. Es einfach ein paar, ich meine, der Vater Royal hat rausgestuhlt und so. Und einfach so ein paar Stände, ein paar Spiele, was auch immer, überhaupt nicht gross. Ich habe es nicht gefunden, es war ein riesiger Aufwand gewesen. Und alle haben es geliebt. Und ich finde, das könnte es einfach mehr geben. Also so ein bisschen mehr die Leute raus, nicht einmal zwingen, sondern offensichtlich muss man ihnen nur sozusagen die Möglichkeit geben, um das mal zu machen. Und dann finden es alle leise. Also zumindest habe ich das jetzt als Gefühl gehabt.
An der Stelle will ich kurz unterbrechen. Der Renato und ich haben, wie ihr vielleicht gehört habt, dann da müssen aussteigen. Das Tram hat dann wieder gekehrt. Ist wieder zurück Richtung Waber. Und ihr aber gesagt, nein, wir wollen die ganze Strecke weiterfahren. Zu der Zeit sind allerdings an Zeitglocken die ganzen Weichen ausgetäuscht worden. Das heisst, keins von den Trams hat zu dem Zeitpunkt können durch die Stadt weiterfahren. Also der ganze Verkehr ist umgeleitet worden auf Ersatzbusse. Wir mussten dann einen Bus suchen, waren dann unterwegs und dann schlussendlich im Bus 20 gelandet und dann von da aus Richtung Wankdorf gefahren. Jetzt sind, ich glaube, wir sind in einer Business-Veranstaltung gelandet.
Ja, das ist gut. Genau. Sie kennen ja aus, sind doch so... Ist doch auch so Zeug, oder? Da kann man so Sitzungen machen im Stadion und so, oder?
Ja, da gibt es so Kongresse und Zeugs. Ja. Jetzt wollte ich dich gerade etwas fragen. Jetzt ist mir die Frage gerade im Tisch. Ah doch, ich wollte dich fragen, natürlich wirst du oft angesprochen mittlerweile.
Eigentlich praktisch nur, wenn jemand mit einem Interview... Mit dem Mikrofon in den Bus neben mir sitzen, also denken, oh nein, ich muss jetzt den kennen, ist er irgendjemand? Ja, nein, ja, ich würde sagen, nicht so viel, also ich würde sagen, so etwa 2-3 Mal im Monat, so einigermaßen so wie so irgendwo im Schnitt, also es ist, lustigerweise ist, glaube ich, noch mehr passiert in der Zeit, wo ich mehr eigene Videos gemacht habe, also weil jetzt seit einem Jahr bin ich nicht mehr so zu Videos gekommen, weil Late Update und Tabu und andere Sachen. Und ich glaube, dass es mit den Videos halt, oder? Dass du siehst es gerade. Es kann durchaus sein, dass jemand gerade das Video gesehen hat und nachher mich im Bus sieht. Und es irgendwie auch näher, wahrscheinlich näher wirkt. Wahrscheinlich traut man sich dann auch eher, weil das ist der Typ, der gerade vorher ein Video gemacht hat, oder? Aber jetzt, ja, es passiert so. Eben, verhältnismäßig selten finde ich, es klingt so, als würde es bedauern, oh nein, aber eigentlich, also völlig angenehm, wir haben noch nie einen unangenehmen Moment gehabt mit jemandem, der mich angesprochen hat, weil er mich kennt.
Und das sind dann meistens so kurze Momente oder das sind durchaus so Gespräche, die können entstehen, wo irgendwie länger sind oder?
Ja, es kommt immer ganz darauf an, wo man ist. So in dem Fall, wenn du irgendwie im Bus bist oder am Bahnhof oder so, dann geht es schon immer relativ schnell, weil beide müssen irgendwo hin. Meistens haben sie auch solche die Klischee-Schweizer-Höflichkeit, die gibt es natürlich schon, dass die Leute also denken, ah, nein, ich will jetzt nicht zu lange nerven. Und sie kommen immer schon sehr defensiv eigentlich. Aber zum Beispiel nach Auftritt oder so, das ist klar, dann sprechen sie mehr an, aber dort gibt es dann eher längere Gespräche. Weil dort sind meistens, oder oft sind die Leute ein bisschen überrascht, dass wir halt einfach normale Leute sind. Mhm. Oder? Also weißt, bei mir ist es so, dass ich relativ schnell mal frage, wie es nach denen so geht und was sie so machen. Nur schon einfach, weil ich nicht Lust habe, um die ganze Zeit über mich zu reden und nicht, weil ich so edel bin, sondern weil es einfach so langweilig ist. Oder? Für alle anderen ist es interessant, oder so, zum Beispiel Fernsehen oder Bühne oder was auch immer. Für uns ist es halt unser Alltag. Darum ist es für mich durchaus interessant, wenn jemand erzählt, dass er in einer Bäckerei schafft oder dass er im Büro schafft oder so. Und dann, eben, ich habe auch gemerkt, dass die Leute, die mich kennen, ja naturgemäß auch ähnlich ticken wie ich, sonst würden sie mir nicht cool finden. Und dementsprechend sind wir relativ schnell auf dem gleichen Nenner.
Und dann hat er relativ schnell ein anderes Thema.
Ja, genau.
Ja.
Und dazu kommt noch, weil ich viel, vor allem auch in den Videos, aber eigentlich auch bei allem anderen, was ich mache, eigentlich geht es ja nie um mich. Es sind immer irgendwelche Themen, meistens Themen, die eh irgendwie gerade aktuell sind. Das heisst, dass sie dann teilweise auch über diese Themen dann reden. Und ich bin immer froh, wenn es nicht um mich geht, weil sonst werde ich immer daran erinnert, wie langweilig ich eigentlich als Privatperson bin.
Wenn du sagst, mit dem, was ich alles mache, das ist ja in der Zwischenzeit doch sehr viel, was du machst. Wenn du machst die Zeitlupe, du machst, hast jetzt gerade deine eigene Sendung Tabu gemacht, ein Late Update hast du gesagt, du Videos machst nicht mehr so viel, du schreibst sogar noch Kolumnen. Mhm. Wie machst du das? Wie machst du so viel Zeugs gleichzeitig?
Also ich sage immer, ich sollte glaube ein Seminar machen. Das Wichtigste ist einfach, du musst dein Privatleben aufgeben. Das ist wirklich der einfachste und beste Tipp, den ich jedem kann geben kann. Einfach kein Privatleben, keine Hobbys haben, nicht allzu fest auf die eigene Gesundheit schauen und sich einfach schon mal geschmeidig auf ein Burnout vorbereiten. So. Okay. Nein, ich mache schon, ich merke einfach, sobald ich Freude habe, irgendetwas, und ich mache eigentlich praktisch nur Sachen, die ich Freude habe, das ist auch ein grosses Privileg, dann brauche ich auch gar nicht so viel anderes. Also ich, zum Beispiel jetzt in den 2-3 Monaten, wo ich Tabu gemacht habe, ist es so gewesen, dass ich eigentlich keine freie Minute hatte, und es war wirklich streng gewesen, aber es war nicht so gewesen, dass ich währenddessen gedacht habe, oh, schiss mich an oder was auch immer. Bei mir ist es eher so, ich muss jetzt einmal ein bisschen schauen, dass ich mal mir so ein bisschen frei nehme oder mal ein Hobby zutue. Wobei im Fall Hobbys, das ist im Fall mega schwierig, weil ich ja vorhin erzählt, so im Smalltalk ist ja für mich nicht so interessant, wenn ich über Bühne und Fernsehen und so rede, oder? Aber ich merke für alle anderen, es ist mega interessant. Und dann wiederhole ich es halt und versuche nicht allzu gelangweilt zu sein. Und jetzt habe ich im Sommer ein bisschen Zeit gehabt, um auch andere Sachen zu machen, zum Beispiel Rennvelo fahren. Und ich habe es mega geliebt und alles dran und habe dann höchst leidenschaftlich Leuten davon erzählt und habe einfach so in ihren Augen gesehen, wie unfassbar langweilig sie es gefunden haben. Sie war so traurig gewesen, weißt du? Ich habe uns erzählt, wie ich irgendwie zu den Berg auf dem Mund, das ist so existenziell, oder du musst ja nicht auf und du kannst gar nicht. Schau nur schon jetzt, wenn ich mir selber zulasse, finde ich es langweilig. Aber für mich, in mir innen ist es unfassbar interessant. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob es sich so lohnt für mich, zum Hobbys haben, nur um nachher im Smalltalk Leute zu enttäuschen.
Ja, das müsst ihr schon mal überlegen, die Strategie, ob es das wirklich ist. Aber ja, ich meine, ja, Hobbys hast du halt dann, das hast du halt dann wahrscheinlich einfach für dich.
Ja, stimmt. Das muss ich eben noch lernen. Weißt, ich komme eben noch nicht so draus mit Hobbys.
Ja.
Das stimmt, das ist eigentlich für mich.
Das
aber
ist
gestern, bin ich,
für dich.
gestern bin ich in einer Massage gewesen.
Das interessiert mich brennend.
Ja.
Nein,
aber das ist auch nicht ein Hobby, massieren lassen, aber es ist durchaus ein Fortschritt in meinem Leben, dass ich mir etwas Gutes tue.
Das finde ich grossartig. Aber also, das heisst, du bist dir bewusst, es ist momentan ein bisschen viel, ein bisschen hohe Pace. Mhm. Und jetzt musst du irgendwie schauen, wie das wieder so einpackst. Oder sagst du einfach, ja, ich momentan mag es schaffen oder.
Ja, es war so eine langsame Steigerung. Also ich habe eigentlich schon immer zu viel gearbeitet, auch dort, wo mich noch niemand kennt hat. Und nachher, in den letzten drei Jahren, hat es sich halt so gesteigert. Es ist aber halt auch immer geiler geworden, es sind immer schönere Sachen gewesen. Und dementsprechend ist der Frust, hat es auch immer noch keinen Frust gegeben. Und ich bin jetzt eigentlich schon seit Monaten und Jahren dran, immer wieder mal mich daran zu erinnern, dass ich mir ein bisschen muss auf mich schauen muss. Aber eben, man kann so ein bisschen sagen, je mehr Spass das man hat, desto mehr geht man mit einem Lächeln in ein Burnout. Aber bis jetzt ist noch nie ansatzweise so gewesen, dass es irgendeinen wirklichen Hinweis auf so etwas gegeben hätte. Also so eine wirkliche Übermüdung oder wirklich eine Überforderung. Wo einfach so, da müsstest du ja schon mal kurz Moment haben, wo du findest, Scheiße, ich weiß gar nicht, was ich jetzt so machen soll. Und das hat es eigentlich trotz allem nicht gegeben. Also eigentlich ist es für mich immer noch, sozusagen, ich habe den absoluten Luxus, dass mir die Arbeit so viel Spass macht und ich habe zusätzlich den Luxus, dass ich jetzt sagen kann, ja, vielleicht sollte ich auch ab und zu mal gehen Rennvelo fahren.
Mhm, absolut. Und wie ist es denn, dass du, hast du das Gefühl, du rennst allem hinterher, weil so wirkst du auf mich nicht? Oder bist du einfach einer, der wirklich morgen um 8 Uhr aufsteht und nachher einfach sein Zeug abschafft?
Wie meinst du hinten nachher, also, dass ich gestresst bin und muss zum einen zum anderen und so ein bisschen überall Sport im Kopf?
Ich zum Beispiel bin der Tendenz momentan eher so unterwegs, mhm, dass ich einfach relativ viele Sachen und bin überall immer so in der Tendenz zu spät. Mhm.
Bei mir ist so das Einzige, was bei mir wieder mal passiert ist, dass ich so eine latent schlechtes Gewissen habe. Das heisst, dass ich immer wieder mal so finde, so, ui, bin ich jetzt da genug gut vorbereitet? Was mir hilft, ist, dass ich irgendwie so, wie soll man sagen, Aufmerksamkeitsvermögen von etwa 2 Tagen habe. Und zwar etwa gegen 4. Das heisst auch, dass ich gar nicht, ich weiss jetzt gar nicht, was nächste Woche ist. Ich weiss jetzt gerade noch, dass ich am Freitag im Bierhübeli bin. Das ist das Einzige, wo ich, das ist auch recht weit weg, verhältnismäßig für mich. Das heisst, ich kann immer wirklich von Tag zu Tag schauen und das beruhigt mich irgendwie. Also ich bin, was das, das ist immer die Frage, oder? Wie gut bist du eigentlich gemacht für das, was du dann auch machst? Ich meine, gerade wir schlittern ja in das auch ein bisschen rein, oder? Man fängt mal ein bisschen an und auf einmal bist du irgendwo und dann weißt du gar nicht, ob mit den negativen Auswirkungen von dem Job überhaupt kannst leben, eben unterwegs sein, ständig und doch ständig unter Druck sein, immer müssen produzieren etc. Und ich habe gemerkt, dass ich mit all diesen negativen Sachen recht gut kann umgehen und irgendwie kann ich mich recht gut beruhigen. Einmal. Ich schaffe es einmal gut, wenn ich so ein bisschen gestresst bin, dass ich irgendwie in mir so ganz nihilistisch kann sagen oder fatalistisch, ja, weißt du, eigentlich ist ja eh alles egal. Und dann kann ich einschlafen.
Das ist ganz gut, gell?
Ja, und am nächsten Morgen mache ich wieder weiter und am Abend sage ich mal wieder, es ist alles egal.
Ja. Ich schaue dann ab und zu so einen Planetendoku oder so.
Ah, okay.
Das hilft euch enorm.
Bei mir ist es so, ich habe manchmal Mühe, um etwas so zu schauen, weil ich dann immer, dann kommt das schlechte Gewissen noch mehr, weil ich etwas anderes machen müsste. Ich habe wenigstens etwas, was ich mir eingerichtet habe, ist Listen machen. Das hilft mir wirklich. Also,
okay.
Ja, zum Beispiel jetzt im Sommer habe ich so, bin ich 10 Tage in einem Schreiburlaub gewesen, wo natürlich kein Schreiburlaub war, weil ich einfach viel abarbeiten musste. Und dann habe ich mir so ganze Listen gemacht für die ganze Woche und Listen für jeden einzelnen Tag. Und dann, wenn ich etwas geschafft habe, und zwar alles, ob das E-Mails beantworten ist oder ein Text schreiben, was auch immer, Kolumnen, dann habe ich immer abgehökelt, sobald ich es gemacht habe. Weil es gut ist, denn, dass du weißt, dass du etwas gemacht hast. Weil es gibt immer mehr, was du noch machen sollst, als das, was du gemacht hast. Das heisst, wenn du keine Liste hast und eben auch noch so vergesslich bist wie ich, dann kannst du 4-5 Stunden am PC hocken, alles machen, Homepage aktualisieren, E-Mail schreiben und die ganz, wirklich Arbeitssachen, oder? Und dann hast du das gemacht und dann merkst du, oh nein, die Kolumne habe ich geschrieben, oder?
Das ist genau, das war jetzt meine Frage. Und dann machst du das alles und fühlst dich so richtig gut, weil du so Büro machst und wirklich einfach abschaffst, aber nachher solltest du eigentlich etwas schreiben. Mich stresst das manchmal total, dass nachher die Zeit mir flöten geht. Wie schaffst du das in Balance zu halten? Oder?
Ich kann relativ gut mich einschätzen, wenn ich für was die Energie habe. Also, zum Beispiel, das beste Beispiel war, während der Zeit von Tabu, wo ich ja wirklich auch die ganze Zeit nicht nur Drehs hatte, sondern auch mein Material schreiben musste. Habe ich mal gesehen, in 2 Wochen, also mitten in den Drehs, habe ich einen Auftritt mit Auftragstext, den ich nicht gesehen habe. Und dachte, das kann ich nicht in dieser Zeit noch vorher machen. Und genau dem Abend, wo ich es gemerkt habe und auch leichte Panik hatte, das ist ja auch, kannst du ja auch so Energie rausziehen, habe ich so gewusst, okay, jetzt, ich glaube, eine Stunde schaffe ich noch, um das nur vorbereiten, nicht schreiben komplett, aber einfach so Stichwörter, ein paar Jokes, ein paar Vergleiche. Und dann habe ich es dort gemacht und nachher, als ich eineinhalb Wochen später wieder dran bin, habe ich eigentlich nur innerhalb von einer Stunde noch den Text abschreiben. Das heisst, man muss irgendwie einfach merken, wenn man gerade für was die Energie hat. Oder wenn man zum Beispiel die Energie hat für kreative Arbeit, muss man unbedingt sofort die machen. Wenn man die nicht hat, aber Zeit, dann machst du die organisatorischen Sachen. Weil für mich ist es eben auch so, ich liebe es, das Organisatorische zu machen, weil es so, blöd gesagt, ein bisschen stumpfsinniger ist. Du musst nicht noch auf irgendeine Idee kommen, wo du dich musst selber davon überzeugen musst, dass du mega cool bist, sondern du kannst einfach etwas machen, wo einfach gemacht werden muss. Aber das Problem ist schon, wenn du natürlich irgendwie 3 Stunden das machst, dann hast du nachher nicht unbedingt die Energie, um noch irgendwie kreativ zu sein.
Wie machst denn du mit, also wenn du bist einer, der sehr viel auf den sozialen Plattformen unterwegs bist, das ist ja eigentlich euer rechter Zeitfresser, stelle ich mir so vor. Also ich, das heißt, ich weiss es, ich bin auch auf dem sozialen Netzwerk unterwegs. Wie schätzt du das ein? Also, oder, du bist ja was, du bist auf Facebook viel, auf Insta viel und auf Twitter bist du viel unterwegs. Ich folge dir auf Facebook und auf Insta, bin ich auf Twitter. Und nimm, du bist extrem präsent da. Wie ordnest du das für dich ein? Was ist das für dich?
Für mich ist alles, also alles Social Media ist klar Arbeit. Also auf Social Media wird Facebook genommen, wenn es um Privatnachrichten geht, das ist dann privat natürlich und das mache ich auch gerne. Aber alles, was ich dort mache, ist öffentlich. Ich habe noch mein Facebook-Profil, das hat keine Privatsphäre-Einstellung oder so, weil ich dort dann niemals etwas wirklich Privates poste. Das heisst, ich bin eben darum so aktiv, ich bin immer dann aktiv, wenn ich auch sonst aktiv bin. Also das heisst, ich auf Instagram und Facebook produziere ich nur, wenn ich etwas zu zeigen habe. Das heisst, wenn ich einen Auftritt habe, wenn ich ein Video habe, wenn ich irgendetwas habe. Und wenn ich einfach nichts habe, dann mache ich auch nichts. Das passiert jetzt halt schon seit langem nicht mehr, weil ich die ganze Zeit irgendetwas habe. Aber ich will mir nicht mal ansetzen, wenn wir in den Sinn kommen, um an einem Kanal, also Mittwoch, wo ich komplett frei habe und nichts machen muss, am Morgen um 9 Uhr überlegen, was könnte ich jetzt noch auf Instagram tun, damit irgendwelche Leute Freude haben. Also das wäre mir einfach, so weit denke ich gar nicht. Und es ist völlig absurd, das zu machen. Vor allem ist es auch mega schwierig. Also ich bewundere all die, die Instagram und Facebook so bewirtschaftet, einfach für sich, also sozusagen, ich mache das, das ist, und da musst du mega kreativ sein und aus dem Nünd Zeug erschaffen, wo aber nachher auch sofort wieder ins Nünd verschwindet, also vor allem so die Insta-Stories, oder, wo du dann 24 Stunden hast, dann ist es weg, also für das viel Zeit aufwenden, für mich muss immer irgendein Sinn dahinter haben, oder irgendein Resultat, wo mir auch etwas bringt. Weil viele Leute, also die allermeisten Leute unterschätzen völlig, wie viel Arbeit das ist. Wobei eben mir im Verhältnis jetzt schon auch die Arbeit leichter fällt als anderen und ich es schneller kann als andere, weil ich sofort weiss, wo was ist, weil es eine App muss ich nicht haben. Ich kann innerhalb, wenn ich irgendein Bild sehe und mir kommt etwas Lustiges in den Sinn, dann habe ich eine App, die eine Sprechblase hat, dann tue ich das, dann habe ich das in 2 Minuten gemacht. Dann ist es nicht so eine riesige Arbeit, oder? Aber es muss wirklich ein ausschlaggebender Moment rum sein. Und sonst, weil ein Zeitfresser ist sowieso, oder? Und wenn es schon Zeit frisst, dann soll es wenigstens auch einen Sinn haben.
Und wie viel Zeit nimmst du zum Beispiel für Sachen von anderen zu schauen auf sozialen Netzwerken?
Weiss ich gar nicht so recht. Ich glaube nicht so viel, weil es mir schnell zu viel wird. Also vor allem auch, mein Problem ist dann eben wieder ich brauche Instagram und Facebook oft auch als Verzettelung und auch ein bisschen als Ablenkung. Aber das schlechte Gewissen kommt sofort wieder. Das heisst, wenn ich dann sagen wir mal, etwa 4, 5 Insta-Stories gesehen habe, dann muss ich mindestens aus dem App wieder raus, weil ich es einfach nicht aushalte, weil ich so finde, was ist eigentlich los mit dir?
Ich wollte mit dir gerne noch über Tabu reden.
Ja.
Wenn ich einfach dir als allererstes mal will dich gratulieren, weil ich es eine unfassbar grossartige Sendung finde.
Merci.
Weil du es schaffst, Themen zu beleuchten, ernst zu nehmen und gleichzeitig Aber auch ernst nehmen, indem du einen Witz darüber oder Witze darüber reissest. Du nimmst sie ja quasi dadurch in die Gemeinschaft auf. Wie ist das entstanden? Ist das deine Idee gewesen oder hast du, wie ist es zu dem gekommen?
Nein, es ist nicht meine Idee gewesen. Es ist, die Idee ursprünglich kommt aus Belgien. Also das Format gibt es in Belgien, heisst auch Tabu, einfach anders geschrieben, Tabue. Und das SRF hat die selbe Sendung gesehen und hat das auch wieder machen und ist dann auf mich zugekommen. Und also ich hatte einfach so das grosse Glück gehabt, dass das SRF die Sendung hat wollen machen und mich sozusagen ausgewählt hat für das. Weil das ist eh das grösste Glück, das du kannst haben, wenn Ideen von außen kommen, ob das eine Fernsehredaktion ist oder eine Zeitungsredaktion oder was auch immer. Das ist eigentlich nie so, dass die mit einer Idee kommen und du findest so, okay, das ist es, das will ich machen. Ist ja immer irgendwie so, ah nein, irgendwie lieber Sam und Sepp findest du blöd und was auch immer. Ich bin eigentlich auch schon davon ausgegangen, dass ich ihnen muss diplomatisch sagen, dass ich nicht will mitmachen, wo ich noch nicht gewusst habe, was es ist. Und weil ich mich einfach kenne, weil ich nichts machen kann, wenn ich nicht komplett dahinter stehe, dann mache ich es einfach nicht, weil ich einfach weiss, dass ich es auch nicht gut anbringe. Ich sage dann immer, ich kann es gar nicht und das stimmt eben auch. Aber dort habe ich das Glück gehabt, die sind gekommen, das Konzept zeigt, die haben es angeschaut, habe gefunden, ja, alles super. Und ich habe so gesagt, ich will, dass es die Sendung gibt, im besten Fall mit mir, ich würde mich freuen. Und habe eben auch können sagen, ja, das kann ich. Also ich habe, es ist auch so vom Timing her, nach diesen insgesamt 3 Jahren mit Videos auf Facebook, auf WhatsApp, den Zeitlupe, den Late-Update, ist so wie eine Steigerung gewesen, um über schwierige Themen innerhalb von relativ kurzer Zeit humoristisches Material zu schreiben und vorzutragen. Und darum ist es halt wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
Cool. Und wie habt ihr denn jetzt, also wir reden ja jetzt von Randgruppen, wie habt ihr denn die 5 oder warum habt ihr die 5 gewählt? Wie geht man da vor? Ich meine, das ist dann irgendwie, da findest du nachher dann nicht mit so einem Zwiespalt zwischen, ja, jetzt machen wir aber etwas über die und aber über die nicht, oder wie geht es einem nachher dabei?
Ja, grundsätzlich, das Schöne war, dass ich auch da bei der Sitzung überall können dabei sein und mitreden, aber wir sind alle recht auf einer Wellenlänge gewesen, also es hat nicht jetzt extreme Diskussionen und Streit gegeben, welche Gruppe, ja oder nein. Was man einfach müssen immer beachten ist einerseits, sagen wir, das erste Ziel war, es muss ein Tabuthema sein, das heisst ein Thema, wo die Leute nicht drüber reden oder nicht gern drüber reden und dann auch darum, auch, dass es keinen Witz darüber gibt, beziehungsweise sogar Witz darüber verpönt sind. Oder? Das sind schon einige Faktoren, die dann zusammenkommen müssen. Und nachher musst du einfach noch schauen, schlussendlich ist es eine Sendung für die Gruppe. Es ist eine Sendung für das Thema. Und dann musst du überlegen, welches Thema profitiert davon. Und vielleicht gibt es auch Themen, die vielleicht nicht so davon profitieren, wenn man so eine Sendung macht oder nicht. Es ist allgemein so, nicht jede Sendung ist für jeden gemacht, auch was die angeht, die mitmachen. Dementsprechend haben wir überlegt, welche all die sozusagen die Faktoren treffen und auch welche Gruppen perfekt sind, um den Leuten klar zu machen, was die Sendung überhaupt soll. Dementsprechend ist auch soweit ich weiß, obwohl ich das nicht selber entschieden habe, auch eine strategische Entscheidung war, um die Menschen mit körperlicher und Sinnesbeeinträchtigung als erste Gruppe zu nehmen, weil es dort einfach keine Diskussionen gibt. Oder? Es war so, als ich den Leuten gesagt habe, dass die Sendung die heißt Tabu und dann erklärt haben, was das geht, haben alle immer sofort an Leute mit einer Behinderung gedacht. Nicht unheilbare Krankheiten, nicht Armut, nicht Adipositas, sondern immer das war das erste. Gewesen. Dementsprechend ist es gut, dass es auch die erste Gruppe war, weil dann nicht nur die Leute haben müssen überlegen, ja, ist es denn wirklich ein Tabu, ist es wirklich ein Problem, sind die nicht selber schuld, das ist alles nachher gekommen. Oder die zweite Gruppe war LGBT und das Lustige ist eben auch, wir haben Gruppen ausgesucht und wir haben von Anfang an gesagt, man müssen vor allem mit der Kommunikation gegen aussen so fest wie möglich verhindern, dass die Gruppen verglichen werden. Weil das ist das Problem. Du kannst nicht sagen, schau, da eine Gruppe unheilbare Krankheit und da eine andere Gruppe LGBT, weil es ja immer noch genug Idioten gibt, die finden, dass zum Beispiel Homosexualität eine Krankheit ist und so. Weißt, da gibt es sehr viele so Fettnäpfchen und Gräben, die kannst du reinkallen. Und dementsprechend haben wir das dann so ein bisschen ausdiskutiert und sind nachher so auf die Themen und die Tabus gekommen, wo wir dann schlussendlich hatten und bin auch mit allen sehr glücklich. Also ich habe keine Gruppe oder kein Thema darunter gehabt, wo ich gefunden habe, okay gut, machen wir das jetzt auch noch.
Nein, ist mir auch nicht so vorgekommen. Etwas, was mir geblieben ist, dass sich sehr viele Menschen, die von Armut betroffen sind, gemeldet haben, anscheinend, wird in der Sendung gesagt. Das hat mich sehr überrascht, weil das ja, also wir haben es jetzt auch hier immer Zellmobil wieder gemerkt. Wenn du einfach so einen Tag lang da stehst und dich mit Menschen unterhaltest, merkst du halt, dass es in diesem Land einfach sehr viele Menschen hat, die von Armut betroffen sind oder zumindest hart an der Grenze leben. Ist das tatsächlich so gewesen, dass es viel mehr Anmeldungen für Sympathiegruppe gegeben hat. Oder,
also hast du das aus der Sendung gelesen, sozusagen aus dem, was ich gesagt habe?
Ja, ich habe das aus der Sendung gelesen.
Also einerseits war es natürlich einfach ein Witz gewesen. Also sozusagen ein bisschen einen Witz darüber gemacht, von wegen, hey, gratis Ferien machen, alle in sich gemolden. Aber gleichzeitig, ich weiss jetzt nicht, ob es sich mehr gemolden hat als bei den anderen Gruppen. Ich glaube es eher nicht, aber nur schon, dass wir können die Sendung machen können, das heisst, dass sich Leute gemolden haben und sich bereit erklärt haben, zu mitmachen, ist schon ein Zeichen. Weil das ist eigentlich die Gruppe, wo ich am meisten Angst hatte, ob man überhaupt Leute findet, weil ich es auch das schwierigste und heikelste Thema finde. Aber ich glaube, dass in den letzten paar Jahren, und wirklich in den wenigen letzten paar Jahren, 2 bis 3 Jahren, ist wirklich sehr viel passiert im Thema Armut in der Schweiz und Sozialhilfe und so. Und zwar in beide Richtungen. Zuerst ist auch viel passiert, was Repressalien angeht oder immer mehr Sozialhilfe kürzen. Und irgendwo hat es mal so gekippt, dann hat es das Referendum gegeben, da um Sibylle Berg und Dimitri Rugi, ich weiß nicht, wie er heißt. Also, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Das auf einmal hat es mal so eine Umkehr gegeben, wo dann die Leute langsam die Schnauze voll hatten, dass Medien und teilweise politische Parteien auf denen rumhacken, oder? Und dementsprechend sind die sind so ein bisschen selbstbewusster geworden. Also ich habe gemerkt, wenn du mit denen dann zugehörst, mal sicher mit denen drei, die haben, das sind nicht einfach so ein bisschen verschupfte Arme gewesen, die sich fast nicht getrauen, sondern sie haben genau gewusst, von wem sie reden und sie haben auch gewusst, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist und dass sie einen verdient haben. Und dementsprechend glaube ich wirklich, dass schon vor dieser Sendung, aber hoffentlich auch mit der Sendung, so ein bisschen, was Armut in der Schweiz angeht, so ein bisschen einen Trendwechsel gegeben hat.
Was ist für dich das, was du jetzt aus der Sendung rausziehst, was dich am meisten beeindruckt hat? Oder was, wenn ich jetzt dich das so frage, was fällt dir als erstes ein? Ich glaube, es hat dich sehr viele Sachen sehr beeindruckt. Aber, was kannst du mir dazu sagen?
Grundsätzlich ist es so, ich eigne mich darum relativ gut für die Sendung, weil ich auch die Sachen nicht so nahe an mich heranlasse. Es macht emotional nicht so viel mit mir, weil ich finde sehr vieles einfach, sobald etwas da ist, ist es normal. So, auch die schlimmste Geschichte ist mega schlimm, aber ich registriere und finde so, okay. Darum kann ich auch relativ schnell darüber reden und darum kann ich auch relativ schnell Witze darüber machen. Das habe ich auch privat so. Das Hauptsächliche, was ich rausgezogen habe, immer wieder war, wie wenig das man weiß, einerseits, sogar wenn man sich damit auseinandersetzt und dann daran denkt, wie wenig sich noch alle anderen damit auseinandersetzen. Und nicht nur bei Armut, sondern bei allen von diesen Themen. Also weißt du, irgendwie, das ist ja wie LGBT, hört ja, nimmt sozusagen Kenntnis ja von Buchstaben zu Buchstaben ab, oder? Also gut, das fängt meistens nicht mit L an, sondern mit G, oder? Mhm. Aber eben alle wissen, okay, schwule Männer, okay, lesbische Frauen schon viel weniger und nachher dann Transmenschen hören, oder? Dort hat es sogar den Moment gegeben, dass irgendeine Journalistin hat, anstatt Transmann, hat sie Transvestit geschrieben. Und das ist gar nicht böse gemeint, oder? Aber es ist genau der. Aber sie hat alles super reagiert und dann noch nächsten Tag eine Richtigstellung und alles. Aber dort hat man gemerkt, wie wenig das man weiß und dass es nie aufhört. Also das ist das Allerwichtigste für alle, vor allem für die Linken. Also weil die Linken sind ja in solchen Themen, werden sie ja immer so ein bisschen auch mit Samthändchen angelangt, die Linken an sich. Weil alle sind froh, dass es die Linken gibt. Oder alle, ob du eine Behinderung hast oder wem, alle sind froh, dass es die Linken gibt, weil die wenigstens noch ein bisschen schauen. Oder? Aber die Linken selber machen sich dann manchmal ein bisschen gemütlich. Und was auch klar ist, das ist erstens mal eine moralisch richtige Position, ist etwas sehr Bequemes, ist etwas sehr Schönes, das hat man gern, oder? Und wenn du einmal das gemacht hast, fühlt sich das wahrscheinlich so gut an, dass du denkst, ja, das ist es jetzt. Und es ist auch so unangenehm. Und die ganze Arbeit ist höchst unangenehm, wenn man ja muss an sich arbeiten. Und wenn man einmal an sich geschafft hat und dann so gefunden hat, oh ja, stimmt, zum Beispiel schwule Männer müssen wir helfen. Gut. Dann würden wir gerne aufhören. Fertig, ich würde jetzt gerne in die Toleranzpension. Oder? Ich habe es jetzt geschafft. Oder? Das ist auch der Grund, warum, weißt du, dass zum Beispiel alle Schwarzen auch überhaupt nicht mehr irgendwie auf der Höhe von der Zeit ist und auch alle Süßen, die den Feminismus vertreten. Oder? Es hört halt einfach nicht auf. Mhm. Und das ist wirklich, alle Linken müssen sich das immer wieder vor Augen führen. je mehr dass man sich als tolerant und sozial definiert, desto grösser ist die Gefahr, dass man sich nicht mehr überprüft, wie fest das man es überhaupt ist. Oder? Und dementsprechend, eben, mir ist das, zum Beispiel mir ist das mit der Adipositas passiert. Da hat es eine Rückmeldung gegeben vor etwa einer Woche von so junge Aktivistinnen, die ganz eine andere Sicht haben, die ich eben noch gar nicht kennt habe. Nämlich, dass die das Wort dick und das Wort fett reclaimen und sagen, ich bin I'm fat and I'm proud. So. Und das habe ich gar nicht gekannt. Die drei, die dort waren, die sind alle aus einer anderen Generation gewesen. Die haben alle gesagt, fett geht gar nicht, dick auch nicht unbedingt, übergewichtig okay. Und die, die jetzt sich gemeldet haben, gesagt, nein, wir sagen nicht übergewichtig, wir sagen mehrgewichtig. Heisst zwar genau das Gleiche, aber übergewichtig ist bereits aufgeladen und mehrgewichtig ist jetzt unser Wort, oder? Und dann musste ich auch da müssen reagieren und die sind auch so ein bisschen hässig, sind schon gewesen, weil sie einfach so, sie haben natürlich nicht gefunden, dass die Sendung wirklich aufgeklärt hat, oder? Und dann musst du halt reagieren und die erste Reaktion ist immer, die instinktive Reaktion ist immer so, ach komm, hau doch ab.
Was will die jetzt tun?
Aber das musst du daran schaffen, dass die Reaktion wirklich nur eine Sekunde geht und nachher dann denkst, ja, es hört nicht auf, es musst du einfach immer weitermachen und vor allem, es ist einfach gar nicht so schwierig. Mit dem Wort wertwichtig ist genau so ein Beispiel. Da würde jeder, gerade so alle weissen Cis-Heteromänner, wenn jemand sagt, nein, nicht übergewichtig, mehrgewichtig, dann das hat er genau das Gleiche, oder? Und dann fangen sie an zu sagen, was das richtig ist und was falsch. Und dann ist man oft so in dem Wurmloch drin, oder? In dem Rabbit Hole. Aber ich habe es immer so. Meine erste Reaktion war, oder? Und dann schaue ich es an und finde so, ja, ich persönlich finde übergewichtig eigentlich nicht viel anders als mehrgewichtig. Und bevor ich mir überhaupt die Gedanken gemacht habe mit dem Aufgeladensein, habe ich einfach so gefunden, ja, dann sage ich halt mehrgewichtig. So, easy. Also, ich muss nicht einmal verstehen, oder? Ich kann einfach mehrgewichtig sagen, ist doch okay. Also, manchmal ist es gar nicht so aufwendig.
Manchmal ist es nicht so aufwendig, aber offensichtlich ist es. Ist eine Leistung dahinter, weil es gibt ja Menschen, die es als extrem aufwendig empfinden. Und der Gap macht dann wahrscheinlich die Leistung uns, die man erbringt, wenn man es macht.
Ja, sicher. Ja. Also eben, ich würde sagen, es ist eine Arbeit, es ist aber auch jeder, der die Arbeit ansatzweise versucht, ob klein oder gross, finde ich super und unterstütze ich auch. Ich finde aber auch trotzdem selbstverständlich, weil sonst entscheidest du dich wirklich für den Stillstand. Weil das, was ich vorher beschrieben habe, ist Konservatismus. Oder? Du bist konservativ und zwar im Sinne vom Wort. Du bewahrst. Du hast dich auf etwas geeinigt, mit dir selber und vielleicht auch mit anderen, und dann bewahrst das. Und das merken viele nicht, wie schnell. Sie meinen, sie verwechseln dann ihres Konservieren, verstehen sie als Rebellion. Als Rebellion gegen Political Correctness. Sie sind einfach, sie haben sozusagen, sie versuchen zu stehen bleiben, ein bisschen sexy zu verkaufen. Oder? Aber du bist halt. Du wirst nie Teil von einer Rebellion sein, wenn du zu der profitierenden Mehrheit gehörst.
Mhm. Mhm. Das ist so. Wird es weitere Folgen von Tabu geben? Kannst du das schon verraten? Weiss man das schon? Oder ist das noch nicht klar?
Ich kann es noch nicht verraten, weil ich es noch nicht weiss. Also offiziell ist es natürlich eh noch nicht. Und ich weiss es noch nicht. Ich weiss aber nur, dass eigentlich alle wollen. Also es haben eigentlich alle Lust drauf. Es hat auch die sind, eigentlich gibt es keinen Grund, um sie nicht zu machen. Weil es hat, die Resonanz ist durchs Band gut gewesen. Also weißt, Facebook und Twitter zum Beispiel, wo ja eigentlich darauf wartet, dich zu zerfleischen, bis so etwas, ist einfach nichts passiert. Es haben es eigentlich alle gut gefunden, außer der Blick.
Ah, das habe ich nicht. Der Blick hat es nicht gut gefunden.
Ich habe das auch nicht groß an die grosse Glocke gehängt. Nicht, weil ich nicht gerne habe, wenn es Kritik kommt, weil sonst lebt die Kritik von den Leuten wegen Adipositas. Die haben ja noch auf der Homepage und alles, weil es einfach ein Diskussionsbeitrag ist. Beim Blick war es einfach so, der hat schon. Seine These war, man soll keinen Witz über das machen und deine Witze sind geschmacklos. Und das ist easy. Also, ich meine, ich kann mit dem locker leben. Das Tragische war einfach daran, dass der. Er sagt die ganze Zeit das, man macht keine geschmacklosen Witze über Behinderungen. Und der letzte Satz war, es zappen immer mehr Leute weg oder vielleicht haben sie ja den Tremor bekommen. Also hat er eigentlich genau das gemacht, was er kritisiert, nur noch viel schlechter. Ja. Also wenn, dann ist es auf einer Meta-Ebene sehr ironischer, sehr kunstvoller Griff gewesen, das glaube ich aber nicht.
Ich und unterstellen, dass den Blick jetzt eh nicht. Aber,
und er hat auch noch ein Meinungsstück geschrieben, wo mit dem Titel, das ist das Einzige, was ich wirklich daraus ziehe, was ich geil finde, ist Service Pervers. Und das, das schreibe ich dann auf mein nächsten Programm, wo du tust immer so Referenzen oder irgendwie bla, Wortakrobat, bla bla bla, Berner Zeitung oder so. Und dann noch Service Pervers, Sonntagsblick.
Sehr schön. Das ist der Service Pervers. Jetzt haben wir noch so eine Rubrik bei uns. Ja. Mhm. Die Rubrik heisst.
Kurzstrecke.
Kurzstrecke im Sinne von Quick and Dirty, kurze Antworten und so weiter.
Ich gebe ja nur kurze Antworten, wie du gemerkt hast.
Ja. Wie oft nutzt du den ÖV?
Täglich.
Bist du im ÖV ansprechbar?
Ja.
Okay. Grüßest du die Leute?
Es kommt auf den Bus drauf an. Wenn es so ein Bus ist wie jetzt der da zum Beispiel, das sind so, bei mir oder wo ich nehme, das sind immer so viele Leute und so, das lohnt sich irgendwie nicht. Aber wenn ich die Querbus nehme, so die 28er, 31er, die komischen, wo du eigentlich gar nicht weißt, explodieren die am Schluss in der Station, weil es immer noch so etwa drei Leute hat, dann sind sie miteinander und fühle mich so wieder, als wenn ich das Goldach im Postauto wäre daheim. Oh, so.
Schön. Im Postauto wird mehr grüßt, ist mir aufgefallen.
Ja.
Also jetzt so
Postauto hat halt etwas.
Ja.
Man grüßt eigentlich das Postauto, die Leute sind am scheißegal.
Was hast du eigentlich im ÖV gemacht, bevor es ein Smartphone gab?
Sehr, ich habe Musik gelassen. Hauptsächlich Musik gelassen und geschlafen. Also das heisst, für mich war in der Schulzeit eigentlich und kannte ihn und so, glaube ich. Und das heisst, ich bin immer von Goldach auf St. Gallen gefahren und habe den Weg einfach genutzt zum Schlafen.
Schlafen.
Ja.
Okay.
Ich bin sogar immer rechtzeitig verwacht, auch ohne Wecker. Das ist noch. Heute muss niemand einen Wecker stellen.
Versuchst du manchmal bei Gesprächen mitzulesen oder Chats mitzulesen?
Nein, Chats mitlesen nicht. Und zwar nicht, weil ich zu wenig sensationsgeil wäre. Ich habe einfach Angst. Ich habe Angst vor dem Moment, wo sie den schaut und ich finde so, fuck, ich wüsste nicht, wie raus. Ich finde es so unangenehm. Nicht voyeuristisch sein, das bin ich, aber einfach ohne Eier. Oder ich habe die Eier nicht, um es zu machen. Manchmal lasse ich zu, aber nicht aktiv. Also wirklich bei denen, wo es gar nicht anders möglich ist. Also.
Jetzt sind wir hier schon beim Bahnhof angelangt. Weil wir hier aussteigen.
Bevor wir aber in die Abschlussrunde mit dem Renato Kaiser gehen, möchte ich auch gerne berichten von unserem Projekt Time to Move, das jetzt gerade in einer Workshop-Phase ist. Das heisst, wir haben im September innerhalb von 2 Wochen Geschichten, Erzählungen gesammelt in der Stadt Bern. Dazu könnt ihr gerne die Folge Nummer 2 von der Leandra Bargalosa, was sie das genau beschreibt, was das bedeutet. Und die Erzählungen, die Geschichten, die wir hier gesammelt haben, die werden jetzt in Workshops transformiert in szenisches Material, das dann nachher im Theaterstück im Mai, Juni aufgeführt wird. Die Annemarie Voss, ebenfalls Teilnehmerin am Workshop, hat am letzten Montag ein paar Stimmen zusammengetragen von Menschen, die mitmachen, die erzählen von ihren Erfahrungen, wie genau dass die Transformation passiert, was sie da machen. Und das hören wir jetzt.
Räucherwurst. Daniela, was hat dir der heutige Abend gegeben? Was hast du erwartet?
Erwartet Improvisation, einfach ich selbst zu sein. Etwas zu machen, einfach spontan.
Und du?
Ja, ich erwarte, dass ich jetzt vielleicht hier auch mal ein bisschen in eine Richtung gehe, etwas ausprobieren, das ich noch nicht so kenne. Und es war eigentlich auch so gewesen.
Also Freude am neuen Erfahrungen machen.
Genau, und ich finde so, es ist eine mega wertschätzende Art, wo hier mit dem umgegangen wird, in Gruppen und allgemein. Das finde ich mega schön. Es gibt einem mega den Raum, eben, dass man den Mut hat, etwas Neues zu probieren, was man sich vielleicht sonst gar nicht so zutrauen würde.
Super, merci. Siehst du mir noch den Namen?
Nina.
Simon, wie bist du heute gekommen? Mit welchem Gefühl? Und mit welchem Gefühl gehst du heim?
Ich bin mit einem guten Gefühl gekommen und gehe mit einem guten Gefühl. Noch ein bisschen ruhiger als vorher. Es hat sich so ein bisschen gesetzt, alles.
Nimmst du etwas mit heim für die Woche bis zum nächsten Montag?
Ja, sicher, das Künstlerische. Das habe ich schon lange gemacht, so das Künstlerische ausprobieren und auch das gegenseitiges Wertschätzen und jeder hat so eine eigene Interpretation gemacht. Das hat mich so spannend gedacht, weil egal was du machst, jemand hat eine Idee, jemand erfindet etwas und der andere so finde es genial, weil er seine eigene Interpretation weiter überstülpt. Und das finde ich extrem spannend. Was würdest du denn gerne noch mitnehmen, ändern, anschauen?
Ich kann das noch gar nicht sagen. Ich bin auch sehr offen, weil ich finde solche Arbeitsprozesse im Theater auch spannend.
Ja, sehr.
Und ich habe gar nicht irgendwie eine Vorstellung, wie ich es dann haben will oder was ich noch machen will. Ich bin sehr offen, schaue, was kommt und probiere das Beste daraus zu machen.
Ja.
Well, wie hast du den heutigen Abend erlebt?
Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht über die Kreativität hier in dieser Gruppe. Also musikalisch, theatralisch hat das super funktioniert. Alle sind sehr, sehr motiviert. Sie bringen so viele Ideen hin. Und es gab heute ein paar Momente, die schon als fertige Szene auf der Bühne gespielt werden könnten. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Sehr froh und stolz und auf euch und glücklich darüber, ja.
Merci vielmals. Wir freuen uns auch alle auf das nächste Mal.
Jetzt müsste ich kurz ein bisschen spicken, gell? Weil jetzt ist eigentlich schon fast in der Abschlussrunde.
Ja.
Finde ich. Wir können eigentlich schon langsam schliessen. Und ist die zwei Schlussfragen, die wir haben, sind, wenn du dir etwas für dein Leben würdest wünschen, was würdest du dir wünschen und was würde sich dann ändern?
Das ist eine super Frage, weil da enttäusche ich immer alle Fragesteller mit der gleichen Antwort, die ich mittlerweile mit sehr viel Freude gebe, nämlich ich habe einfach keine Wünsche, keine Ziele und Ambitionen. Und das ist, leider ist es wirklich wahr, es klingt ein bisschen traurig, aber es ist auch mega schön. Darum dementsprechend, ich glaube nicht, dass ich keine Antwort gebe. Ausser, was gibt man da für Antworten?
Ach, ich wüsste das glaube ich auch nicht.
Gell?
Tom.
Ja, also grundsätzlich, wenn ich vielleicht doch einen Wunsch hätte, weißt du, wir könnten ja einfach, sollen wir nicht einfach da zu dem Kaffee laufen, wenn wir eh schon bald fertig sind, dann trinken wir noch einen Kaffee.
Das finde ich eine gute Idee.
In dem Nocciolato, oder wie das heißt?
Ja, Nocciola. Genau, das finde ich gut.
Und ein Wunsch, wenn wir mit dem am Anfang so ein bisschen über das geredet haben, ich wünschte mir gerade in der Stadt Bern noch viel mehr so, eben so autofreie Quartierssündung. Und zwar einfach die Leute, weißt du, man redet dann immer so, die Leute bleiben immer daheim, die Leute schauen immer noch ihren Monitoren und so. Aber wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, um raus auf die Straße einen Kaffee zu trinken, dann machen sie es einfach. Drum, das ist ja ein kleiner Wunsch, der ist eigentlich noch okay, oder? Das ist
ein völlig okayer Wunsch. Ja. Ich finde das ein richtig guter Wunsch. Es ist natürlich, ich weiss, es ist eine fiese Frage. Ich finde solche Fragen selber auch immer mega fies.
Ich habe schon die Hälfte von der Frage habe ich schon aufgehört zulassen. So fies habe ich sie gefunden.
aber dafür, dass sie so fies hast gefunden und eigentlich mir gar nicht richtig zugelassen, das ist eine ganz okaye Antwort.
Ein Profi. Ein Profi.
Die letzte Frage wäre, wenn wir deine rebellische Seite fragen, was würde die ich sagen?
Was ist meine Freundin oder was? Warte, ich lüge kurz an. Also meine rebellische Seite fragen, was ist die Frage?
Wenn wir deine rebellische Seite würde fragen, was würdet ihr uns sagen, was wir machen sollen?
Euch? Wem euch?
Uns.
Allen? Jetzt muss ich überlegen. Meine rebellische Seite.
Du bist ja schon ein bisschen rebellisch.
Warte, ich bin kurz eingeschlafen. Nein, ich bin gerade überlegen. Ja, ich frage mich, mein Problem ist immer, dass viele Leute Sachen, die ich sage oder frage, so rebellischer finden als eben ich. Darum muss ich einmal lange überlegen. Also ich finde es immer ganz rebellisch, weil ich es eigentlich relativ normal finde. Ja, mal, weißt du was? Das klingt so mega plakativ, aber ich finde es durchaus. Hinterfragt doch den Kapitalismus doch ab und zu.
weißt du, so, ich weiß, man hat urlang, hat man sich jetzt so daran gewöhnt, sobald man kapitalismuskritisch ist, dass einfach so, das ist völlig unrealistisch, wenn schon den Kommunismus von der Sowjetunion
das ist immer, das ist immer oder? Der Totschläger.
Und ich finde das gar nicht immer so, weißt du, ich meine nicht, ich bin der Letzte, der könnte wissen, wie man das System ändert und umwirft oder was auch immer. Aber einfach mal so überlegen, was hat uns der Kapitalismus, wir haben jetzt ganz fest uns darauf konzentriert, was hat uns der Kapitalismus gebracht. Sehr viel, also gerade uns, unseren Breitengrad und so. Aber vielleicht auch mal darüber überlegen, was ist alles Scheiße am Kapitalismus. Und dann werden wir sehr, sehr viele Sachen entdecken, wo wir uns jeden Tag darüber beklagen, unter anderem auch Social Media, unter anderem die ganze Individualismus. Zum Beispiel, ich will, dass alle mühen im Reisebüro Ferien buchen, dass es nie mehr Hotel-Vergleichsportal und Vergleichs-Vergleichsportal gibt. Weil mich macht das fertig. Ich weiß, es ist freiwillig. Aber wenn man es nicht macht, ist man ja mega doppelt. Das ist ja das, was man so... und ich finde so, wir müssen alles selber machen. Oder sozusagen, Kapitalismus hat geschafft, dass wir sozusagen... Ich weiß, das ist doch jetzt völlig ins Blaue raus. Aber... der hat sozusagen unseren Individualismus gestärkt und gesagt, oh, Freiheit vom Mensch, liberal, geil, 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 oder? Hat uns aber nie gesagt, dass wir das ja alles auch noch machen. Dass wir mit Verantwortung selber übernehmen über unsere Zeit. Das heisst, wenn man Hotel, zum Beispiel, wenn man die Ferien selber plant, ja, kann man schon machen. Aber du brauchst einfach zwei scheiß Arbeitstage, um so eine Ferie zu machen. Drum, aber dann gehst du nicht mehr zum Reisebüro, etc., etc. Einfach mal daran denken, dass wir all das, was wir jetzt machen müssen, wo wir Stress haben, Das ist systemimmanent. Und ich glaube, das ist so wie die Fans vom Kapitalismus und vom Neoliberalismus können immer so tun, als ob sie so ein gutes Menschenbild hätten. Sie sagen, ja nein, der Mensch kann doch selber entscheiden. Was ist denn das Problem? Und ich kaufe denen das einfach nicht ab, weil es ist nur gut für sie. So, hast du gesehen, doch noch etwas rausgekommen.
Es
ist so der Moment, wo wenn die Leute vorher gelassen haben, sie kommen, Mann, das ist eigentlich noch, weißt du, auch konservativ, wenn konservativ jetzt gelassen sind, so, Mann, das ist eigentlich noch, und dann flotten und so, ist ja gar nicht das so eine linke Hurensau.
Jetzt kommt er
und dann kommt der Schluss so, Scheiß auf den Kapitalismus, Neoliberalismus, verbietet Hotelvergleichsportal. So.
Ja?
Ja.
Das hätte er, das ist sicher nicht gewusst.
Ja, es gewusst.
Das ist einfach ein Arsch.
Aber es ist super, weil dann hätte er müssen die ganze Zeit zulassen.
Ja. Jetzt hat er so lange müssen hören, bis er seine Bestätigung endlich kriegt. Hoffentlich hat es etwas gebrungen. Merci vielmals, Renato.
Ich danke dir. Aber nehmen wir das wirklich noch einen Kaffee, oder?
Ja, sicher.
Das war es für heute von «Time to Move». Merci vielmals allen Menschen, die helfen, das Projekt zu realisieren. Dieser Podcast wird produziert in Zusammenarbeit vom Projekt «Time to Move» und dem Radio Rabe. Bei Fragen und Anregungen und Feedback schreibt uns. Ihr erreicht uns auf Instagram, Facebook oder über unsere Webseite www.time-to-move.ch. Wenn auch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn, lasst vielleicht eine Bewertung da und empfehlt ihn bitte weiter. Mein Name ist Diego Valsecchi. Ich freue mich, wenn ihr bald dabei seid. Bis dahin, habt's gut und bis gleich.